Jörg Engel ist der Robin Hood bei Schuldenfragen. In diesem Podcast Wertesicherung, Vermögensschutz für alle, erprobte Tipps ohne Abzocke. Der Robin Hood bei Schuldenfragen, Jörg Engel. In dieser Podcast-Serie geht es um die Menschen, die in diesen Zeiten, naja, vielleicht in Schieflage gekommen sind. Ganz schnell kann das gehen, dass mal ein gelber Brief kommt oder etwas passiert ist, was dazu führt, dass der Finanzplan für heute Morgen und die nächsten 10 Jahre außer Kontrolle gerät. Dafür gibt es Menschen, die helfen können, und ein solcher, sagen wir, Schutz- oder Finanzengel ist der Jörg Engel. Schönen guten Tag.
Hallo an alle Zuhörer.
Es geht um Schuldenberatung mit dem wichtigen Hinweis, du bist kein Rechtsanwalt, es ist auch keine Rechtsberatung, worum es hier geht und was du machst. Aber durch deine umfangreichen eigenen Erfahrungen in deinem Leben hast du Kompetenzen aufgebaut, die jetzt auch nicht jeder, sagen wir, amtliche Anwalt zur Verfügung stellen kann, weil das ein ganz anderer Blickwinkel auf diese Themen ist.
Ja, genau, das ist richtig. Also meine eigenen Erfahrungen sind ein sehr, sehr großer Schatz, ja, mein Wissen. Aber was ich natürlich auch sagen muss, ich habe, seit ich das mache, das sind jetzt bestimmt schon 10, 20 Jahre, habe ich unzählige Telefonate geführt, Kundengespräche geführt, persönliche Treffen gehabt, wo mir halt jeder sagt, mir ist das und das passiert, das und das hat geklappt, das hat nicht geklappt. Und dadurch habe ich eben einen riesen Schatz an Wissen, weil ich mir sowas merke oder aufschreibe, dass ich sage, beim Herrn Müller hat das und das geklappt, beim Herrn Meier hat das nicht geklappt. Und wenn was nicht klappt, dann weiß ich das und sage natürlich allen meinen Kunden, ich habe einen Kunden, das hat nicht geklappt aus dem und dem Grund. Und dann sucht man nach anderen Lösungen, um das Problem eben dementsprechend dann zu lösen, dass der Kunde das Problem nicht hat. Und da habe ich, wie gesagt, ganz, ganz viele Kunden, die da letztlich mir sagen, was passiert ist, und ich kann die Sache natürlich dann dementsprechend einordnen, was hat er falsch gemacht oder was hat er richtig gemacht.
Also eine permanente Kompetenzerweiterung durch das, was in der Praxis passiert. Wer Teil 1 nicht gehört hat, da haben wir uns über allgemeine Szenarien ausgesprochen, was also so im Allgemeinen den Menschen widerfährt und welche Szenarien in einfacher Form abgearbeitet werden können. Da kann man gerne mal reinhören. Heute soll es etwas spezieller werden. Es geht um das Thema Wertesicherung. Alle haben mitbekommen, draußen wird alles teurer, was nicht heißt, dass es mehr wert ist, sondern andersrum gesehen, dass Geld wird immer weniger wert, dadurch, dass mehr und mehr Geld auf die Finanzmärkte gespült wird, in die Volkswirtschaften reingespült wird, ohne dass es einen Gegenwert durch Produkte gibt. Das ist der Grund dafür, dass die Butter eben immer teurer wird. Und die Frage ist, was kann man denn in diesen Zeiten so machen, um das, was man mal erarbeitet hat, tatsächlich auch zu schützen? Denn irgendwann wollen wir ja auch mal entweder in den Urlaub fahren oder am Ende eines arbeitsreichen Lebens auch mal die Früchte ernten, die man erarbeitet hat, und wenn die aber nur noch klein und schrumpelig sind, da hat man ja auch nicht wirklich Lust drauf. Also, wie sieht's aus zum Thema der Wertesicherung?
Ja, die Wertesicherung ist einfach so, dass ich festgestellt habe, dass ganz viele meiner Kunden, die haben ihr Konto beim Weltspartag bei der Sparkasse aufgemacht und sind seit 30, 40 Jahren bei derselben Bank. Und das ist einfach nicht sinnvoll. Ich finde, es ist sinnvoll, man sollte einfach auch im Hinblick, wenn mal eine Bank pleite geht, was natürlich in Deutschland zwar passieren kann, man kriegt theoretisch auch diese 100.000 aus Fallsicherung, aber wenn mal irgendwas schiefgehen sollte, dann ist nicht nur eine Bank betroffen, sondern viele. Und aus dem Grund empfehle ich immer grundsätzlich, mehrere Konten zu haben, bei mehreren Banken. Ja, es gibt immer Banken, die auch Konten ohne Grundgebühr haben, wo man ein Aktiendepot hat oder wo man Geld anlegen kann, was dementsprechend einfach keine riesen Kosten verursacht. Das heißt, einfach mehrere Konten zu haben. Und natürlich empfehle ich meinen Kunden auch explizit, Konten in anderen EU-Ländern zu haben. Es ist schnell passiert, wenn man in Deutschland, mal vielleicht was Falsches sagt oder wie auch immer, dann sind die Konten dicht. Es gibt ja viele Beispiele an YouTubern und so weiter, dass man dann ein Problem hat. Oder ein Finanzamt, ein Knopfdruck und Konto dicht. Ja, es kann ja immer was passieren. Deswegen ist es wichtig, einfach mehrere Konten in mehreren Ländern zu haben. Das vermittle ich auch. Dann sage ich, die und die ist gut, die und die Bank ist nicht gut. Ja, dass man einfach mehrere Konten hat. Und ich empfehle auch letztlich, Bargeld zu Hause zu haben. Man sollte immer sagen, ich habe für 2-3 Monate Bargeld unterm Kissen, weil wenn die Bank zu ist, wenn man sein Portemonnaie verliert, ist ja die Karte auch weg. Dann habe ich aber zumindest Bargeld, um zu bezahlen. Ja, was natürlich auch ein Thema ist, Gold und Silber kaufen, kann ich nur empfehlen. Kleine Goldstücke, Silbermünzen, wenn mal irgendwas passiert und ich habe nur Goldbarren in weil ich was 5 Gramm Größe, dann ist es natürlich schwierig, wenn ich da beim Bäcker bezahlen will. Also deswegen empfehle ich auch, Silbermünzen in kleine Stückelung zu nehmen. Wichtig ist bei Silber, die nicht zu öffnen, weil Silber ist so, wenn man das öffnet, dann fängt es das Korrodieren an, Rosten oder wie auch immer. Das heißt, ich bin da kein Experte. Das würde ich zum Beispiel auf alle Fälle machen. In dem Zusammenhang wäre vielleicht noch sinnvoll, über ein Schließfach zu reden. Wichtig in dem Zusammenhang, was viele nicht wissen, wenn ich ein Schließfach bei einer traditionellen Bank habe, das wird dem Staat, dem BaFin, dem Finanzamt mitgezahlt. Da muss man darauf achten.
Also da hast du schon ein relativ weites Spektrum aufgemacht. Jetzt gucken wir mal in die einzelnen Fakten nochmal rein. Inflation hatte ich ja angesprochen. Enteignung ist sicherlich eben auch ein Thema, worum es ja grundsätzlich bei der Verwaltung geht. Ein immer größeres Verlangen nach den Werten der Menschen, weil die Einnahmen nicht reichen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann eben auch die Dinge, die wir nicht vorhersehen können. Ja, du weißt schon, mal mit dem linken Bein aufgestanden oder mit dem falschen Bein, heißt es ja so schön. Und schon hat man ein Problem an der Backe. Und jetzt ist ja die Frage, wie geht man damit um, dass man vorherschauend plant, dass wenn mal etwas ist, was man nicht im Griff hat, dass man eben nicht dann am Ende finanziell nackig dasteht. Wen betrifft das eigentlich? Ist das der kleine Mann mit einem kleinen, was ich mal, Arbeitereinkommen, der hier zusehen muss, dass er genau diese Schritte geht zum Thema Auslandskonto? Ist es der Unternehmer, der schauen muss, dass er das, was er erwirtschaftet hat, irgendwo so ablegt, dass es nicht unbedingt sofort für jeden erreichbar ist? Oder sind es die Menschen dazwischen?
Es ist eigentlich bunt gemischt. Also sagen wir so, ein Hartz-IV-Empfänger oder Bürgergeldempfänger, der hat das Luxusproblem nicht, dass er was auf Seite legt. Und das heißt, es ist eigentlich letztlich die kleinen Unternehmer, ja, die Ein-Mann-Firmen, die Mittelständler oder einfach derjenige, der einen Job hat als, sage ich mal, besserer Angestellter, der halt wirklich sagt, ich habe im Monat 2.000-3.000 Euro übrig, das will ich einfach auf Seite tun, damit eben keiner rankommt, dass ich einfach mein Geld auf Seite habe. Scheidung ist ja auch ein Thema, wenn man Geld am Konto hat, das ist nachvollziehbar, wo dann der Scheidungsanwalt sagt, hier, ich will die Kontoauszüge sehen, oder Jugendamt oder. Ja, und deswegen ist es einfach wichtig, Konten zu haben, die im Ausland sind. Und man muss ja seiner Frau nicht oder seinem Mann oder seinem Partner nicht jedes Konto, was man im Ausland hat, sagen. Weil man weiß ja nicht, wenn man sich scheiden lässt, die Frau weiß, der hat ein Konto im Ausland, da liegen, weiß ich was, wie viel Euro drauf. Ist natürlich nicht sinnvoll. Das heißt, man kann Konten heutzutage innerhalb kürzester Zeit, ich sag mal 10 Minuten, für eine Stunde eröffnen. Ja, und die sind auch alle normal in Deutsch. Man hat ein ganz normales Online-Banking, eine Kreditkarte dabei, Visa, Mastercard. Man kann es mit Google Pay, Apple Pay verknüpfen. Also wie gesagt, es gibt keinen festen Kundenstamm, wo ich sage, das sind nur Selbstständige, also quer durch die Gesellschaft. Und das sind eigentlich ja normale Dinge, die wir machen, die normaler, gesunder Menschenverstand einfach sind, dass wenn man Geld hat, dass man das einfach aufteilt, um das Risiko zu minimieren.
Müssen wir vielleicht nach deinen Ausführungen auch ganz deutlich sagen, du bist im Bereich der Schuldenberatung unterwegs und nicht im Bereich der Partnerberatung. Jetzt das Beispiel der partnerschaftlichen Kontensituation hier nochmal ausführe. Gut, aber das ist ja eben ein Thema für sich, was jeder mit sich selbst und eben auch mit der Partnerschaft klar machen muss oder entscheiden muss, wie man damit umgeht. Manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn nicht jeder alles weiß, und das muss man gar nicht böse meinen, sondern am Ende aus einem Schutzgrund heraus, aber das ist eben ein Thema, was die Menschen mit dir besprechen sollten. Am Ende ist es so, wir haben das Internet und diese Globalisierung, die uns zumindest in der Form weiterhilft, dass wir eben doch in der Lage sind, zum Beispiel relativ schnell überall auf der Welt Informationen zu bekommen oder eben auch solche Dinge wie ein Konto einzurichten, wenn das notwendig ist. Wir haben halt früher dieses Bild bekommen, wenn du mal ein Geschäft eröffnest, dann gehst du zu deiner Sparkasse und dann regelst du das dort, und dann, du hattest ja am Eingangs dieses Podcasts erwähnt, dann hat man dort 20, 30, vielleicht auch sein ganzes Arbeitsleben lang sein Konto, und damit geht das alles seinen Gang. Diese Zeiten sind längst gegessen. Die ganz einfache Frage, die sich vielleicht auch bei den erfahreneren Menschen stellt, ist, wie mache ich es denn jetzt? Nehme ich das Geld bar oder lasse ich es auf der Bank oder muss es ganz woanders hin? Was sind denn da die besten Lösungen, wenn man das erstmal ganz grob darstellen will?
Also es ist einfach so, ich sage, wenn man Geld auf dem Konto hat, sollte man es, wenn es nicht Millionen sind, ja, sollte man es von Konto zu Konto transferieren, weil das Problem in der heutigen Zeit, es wird immer schwieriger, Bargeld in größerem Umfang von der Bank zu bekommen, ja, oder einzuzahlen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo Schwarzgeld hätte oder wie auch immer, ja, dann habe ich das Problem, dass es beim Einzahlen dumme Fragen gibt. Ganz kurzes Beispiel. Ich habe einen Bekannten, dem sein Vater ist gestorben und der hat einfach jeden Monat seine Rente abgeholt und bar und der Idiot, in Anführungsstrichen, ja, hat sich immer einen 500-Euro-Schein gegeben. Also gibt es jetzt zum Glück nicht mehr. Aber wenn du halt einen Schuhkarton mit 500-Euro-Scheinen hast und du willst es einzahlen, dann meldet die Sparkasse das dem Finanzamt und dann gehen die Fragen los. Das heißt, man muss sich immer überlegen, wenn man Geld auf einem Konto hat, das heißt, es ist im System, ist es problematisch, das Geld abzuheben, um es dann später wieder woanders einzuzahlen, weil gerade bei Konten im Ausland ist eine Bareinzahlung schwierig. Das heißt, ich würde schauen, dass wenn Geld auf einem Konto ist, dass ich das auch elektronisch auf ein anderes Konto mache, weil abheben bar hin und her ist immer sehr schwierig und es wird immer leider gläsern und die Banken wollen kein Bargeld mehr annehmen. Ja, das ist immer problematisch, die stellen da dumme Fragen.
Ja, dann ist ja auch der Punkt der Inflation zumindest so weit anzusprechen, als dass, wenn man jetzt das Geld bar irgendwo liegen hat in größerer Form und es eben einfach da liegt, dann, das hatten wir ja schon erwähnt in diesem Podcast, dann wird es eben im Moment nicht mehr wert, sondern eher weniger. Das heißt, dann geht es eher darum, möglicherweise drüber nachzudenken, es in andere Form, nämlich zum Beispiel in Edelmetalle zu wandeln. Ein Zauberwort in dem Zusammenhang für all diese Szenarien ist ja dieses Verhältnis Inland-Ausland. Soweit ich das überblicken kann, ist es eher für das Inland immer ein Problem, wenn der Mensch, der im Inland unterwegs ist, genau diese Dinge über das Ausland abwickelt. Kann man das so pauschal sagen?
Das kann man in der Hinsicht sagen, dass natürlich das System, Finanzamt, Arbeitgeber, die wollen natürlich am liebsten eine deutsche IBAN, ein deutsches Konto. Aber es ist zum Beispiel so, es gibt kein Gesetz, wo drinsteht, wenn ich in Deutschland als Angestellter bin oder wenn ich eine Firma habe, dass ich ein deutsches Konto benötige. Ja, es ist halt einfach so, da gibt es sogar ein Fachwort dazu, das ist IBAN-Diskriminierung. Das heißt, wenn ich jetzt ein Konto in Frankreich oder Holland habe oder Litauen oder wie auch immer, dann tun viele Firmen sich dagegen wehren und sagen, das wollen wir nicht, weil das für die halt mehr Arbeit ist, bei einer Rücklassschrift zum Beispiel, wenn ich eine Lastschrift habe. Aber es ist vom Gesetz ja so, dass es, egal wo ich ein Konto habe, was ein IBAN-Konto hat, das heißt, in England gibt es zum Beispiel auch IBAN-Konten, ja, ist ja kein EU-Land mehr, ja, oder in Frankreich oder Spanien oder egal wo, das ist nicht verboten, ja, das ist wie ein Küchenmesser, das ist auch nicht verboten. Man kann natürlich damit trotzdem Blödsinn machen. Und ein Konto per se im Ausland ist nicht verboten. Es wird immer noch nicht gerne gesehen, das ist leider das Problem. Und viele denken, nur weil man ein Konto im Ausland hat, macht man was Kriminelles. Aber ich finde, das ist überhaupt nichts Kriminelles, weil es ist ja mein Geld. Und viele Leute haben ja das versteuert, weil sie sozialversicherungspflichtiges Einkommen haben. Die wollen es halt einfach nicht auf einem Konto in Deutschland haben oder einen Teil auf dem deutschen Konto bei der Sparkasse und einen Teil im Ausland. Weil wenn mal was passiert, kann ja immer sein, dann habe ich zweimal die Chance, das Geld zu sichern oder dass ich was rausbekomme.
Und mit dem Gedanken, dass immer dann, wenn es heißt, naja, das haben wir aber nicht so gerne, vielleicht genau das der Indikator dafür ist, dass das ein Vorteil wäre für die eigene Wertesicherung. Genau damit schließen wir diesen Teil unserer Podcast-Serie ab. In Teil 3 wird es um das immer, naja, interessanter werdende Thema Lastenausgleich gehen, was uns früher oder später wohl alle betreffen wird. Vorgänge laufen ja dazu schon. Was das genau bedeutet, was wir möglicherweise dabei alle oder retten können, das besprechen wir in Teil 3 mit unserem Jörg Engel, der weiß, wie man mit Schulden umgeht. An dich, Jörg, vielen Dank.
Jo, gerne, Dankeschön.